Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich alleine bin, wird die Welt fast größer, weil meine Aufmerksamkeit einfach so ungestört ist, ne? Und so total verbunden mit allem um mich herum.
2-3 Tage vermisse ich meine Familie total, aber ich muss trotzdem halt weg und das legt sich dann und dann merke ich wieder, wie schön es ist, zu machen, was man will und in dem Tempo zu gehen, wie es einem gerade passt.
Ich lenke mich so schnell ab, wenn ich mit anderen zusammen bin. Und wenn ich allein bin, dann sind die Sinne viel geschärfter. Ich nehme viel mehr wahr, auch mich selbst. Ja, und das mag ich gern.
Der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht die Gemeinschaft. Das haben unzählige Studien belegt. Aber wir Menschen brauchen auch den Rückzug. Viele sagen, dass sie erst dann wieder offen sind für andere. Und einige brauchen überhaupt weniger Gesellschaft und leben glücklich damit.
Allein sein können. Kompetenz für ein selbstwirksames Leben. Von Jeanette Schindler.
Alleinsein ist ein vielschichtiges Phänomen. Wir können es als Bestrafung einsetzen oder als Belohnung. Gestresste Eltern belohnen sich zum Beispiel mit Me-Time, also der Zeit ganz für sich allein. Kinder werden zur Strafe ins Zimmer geschickt oder Häftlinge in Einzelhaft gesteckt. Alleinsein ist also beides. Ein Ort der Sehnsucht und der Angst. In den vergangenen Jahren wurde vor allem über die negative Seite des Alleinseins gesprochen, die Einsamkeit. Als einer von wenigen hat der kanadische Psychologe Dr. Robert Copland von der Carleton-Universität Ottawa zusammen mit internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erforscht, wann wir Alleinsein positiv empfinden und welchen Gewinn wir daraus ziehen. Das erzählt er Studierenden und Forschenden an der Universität in Ottawa.
So the kinds of benefits that we're talking about, self-reflection, creativity, solitude is a place for the imagination.
Benefits, über die wir sprechen werden, sind Selbstreflexion, Kreativität. Alleinsein ist ein Ort, wo Vorstellungskraft möglich ist. Alleinsein ist ein Ort, an dem man wieder Kraft tanken kann, seine Batterien aufladen kann. Das hört man oft von Leuten, dass sie Me-Time brauchen, damit sie sich wieder sammeln und sich dem stellen können, was als nächstes kommt. Es ist ein Ort, sich auszuruhen oder einfach schöne Sachen zu machen. Wir sprechen darüber nicht oft genug. Alleinsein ist der Ort, wo du tun kannst, was du willst.
Für das Wissen hätten wir ihn gern persönlich befragt, aber Copland antwortet, er habe leider keine Zeit, weil er in einem neuen Buch über das Alleinsein schreibe. All Alone, The Promise and Paradox of Solitude. Es erscheint 2025. Aber Auszüge aus seinem Vortrag dürfen wir verwenden.
So there's actually a long history of poets, philosophers, psychologists and others.
Es gibt eigentlich eine lange Geschichte von Dichtern, Philosophen, Psychologen und anderen, die leidenschaftliche Essays darüber geschrieben haben. Alleinsein ist gut und hier sind all die Gründe dafür. Und als ich mich vor vielen Jahren zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt habe, war ich so begeistert, diese Bücher zu lesen und war total heiß drauf. Ja, lass uns jetzt in die Details gehen.
Copland machte sich also auf die Suche nach wissenschaftlichen Studien.
Es gab nicht viel. Also obwohl es all die Lobeshymnen, obwohl es all die leidenschaftlichen Essays über das Alleinsein gibt, gab es eigentlich nicht viel empirische Forschung, die einen unmittelbaren Beweis dafür lieferte. Aber ich glaubte, dass es sie gibt und ich glaube es immer noch.
Schon wenn wir über Alleinsein oder Einsamkeit sprechen, geht einiges durcheinander, bemerkte Copland. Was ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein?
Loneliness sucks. Loneliness is a really bad thing. There's no good side about it. Okay? These are bad feelings that come from perceiving that our social lives are not satisfactory.
Einsamkeit ist eine richtig miese Sache. Es gibt nichts Gutes daran. Das sind schlechte Gefühle, die daher kommen, dass unsere Beziehungen nicht befriedigend sind. Es ist eine Diskrepanz zwischen dem, wie wir uns unser soziales Leben wünschen, die Anzahl der Freunde oder die Nähe zu unseren Freunden, Bekannten und der Familie, wie viel Zeit wir mit ihnen verbringen. Und wenn irgendetwas davon nicht dem Level entspricht, wie wir es wollen, dann fühlen wir uns einsam.
Einsamkeit ist die Kluft, die sich auftut zwischen unseren Erwartungen an soziale Nähe und der Nähe, die wir bekommen. Jede und jeder nimmt das unterschiedlich wahr. Und das macht die Erforschung so schwer. Man kann sich auch unter vielen Menschen in der Familie oder mit seinem Partner, seiner Partnerin einsam fühlen, wenn die eigenen Erwartungen an Verbundenheit sich nicht erfüllen. Andererseits kann diese erwünschte soziale Nähe auch anstrengen. Wir werden beobachtet, vielleicht kontrolliert und sogar bewertet.
When we are with other people, when we're interacting socially, it's like we're on a stage. We have an audience.
Wenn wir mit anderen zusammen sind, ist es, als würden wir auf einer Bühne stehen vor einem Publikum und einige von ihnen sind Kritiker. Und wenn wir uns auf der Bühne darstellen, im Rampenlicht, dann verhalten wir uns nicht frei. Es gibt Beschränkungen. Zum Beispiel, welche Gefühle wir zeigen, was wir sagen oder wie wir uns verhalten sollen. Mit anderen Menschen zusammen sein bedeutet für manche Menschen aber auch die sehr reale Sorge, was denkt diese Person über mich? Wie bewertet sie, was ich tue? Wie wird mein Verhalten und was ich sage interpretiert? Sorgen darüber, wie man sozial bewertet wird, können extrem stressig sein.
Und allein zu sein bedeutet, von der Bühne zurück und aus dem Rampenlicht zu treten. Es ist die Freiheit, ohne äußeren Druck sein wahres Selbst zu erleben, meint Coplin. Grundsätzlich brauche man dazu keinen speziellen Ort, es sei eher ein State of Mind, ein Geisteszustand. Aber vielen Menschen fällt es leichter, zu sich selbst zu kommen, wenn sie sich von anderen zurückziehen. Udo Halder ist so ein Mensch.
Rein. Feuer frei.
Genau, Mikro läuft schon.
Tatsächlich? Ja.
Udo ist 56 Jahre alt. Seine drei Söhne sind erwachsen. Er wohnt mit seiner Frau in Frankreich und renoviert in Eigenregie alte Häuser. Sie leben einfach, ohne viel Geld. Aber das Reisen ist ihm wichtig, und zwar auch regelmäßig allein.
Ich bin am Anfang immer sehr traurig. Ich nenne das immer den Goodbye-Hangover irgendwie. Also ich muss mich da auch immer erst wieder dran gewöhnen. Und 2-3 Tage vermisse ich meine Familie total, aber ich muss trotzdem halt weg. Und das legt sich dann und dann merke ich wieder, wie schön das ist, zu machen, was man will und in dem Tempo zu gehen, wie es einem gerade passt und stehen zu bleiben, wann man will. Und all sowas, kleine Sachen.
Er war in Marokko, Spanien, aber auch in Skandinavien und einmal sogar in China mit Rückfahrt auf einem Containerschiff. Seit 30 Jahren macht er seine Wochen, manchmal monatelangen Reisen. Zu Hause in Viverges, in der Nähe von Dijon, hat er sich im Garten ein Häuschen gebaut, in das er sich immer mal wieder zurückzieht.
Viel sitze ich einfach nur da und denke nach, was ansteht im Leben, im Alltag, was ich als nächstes mache auf meiner Baustelle. Auf dem Bau selber nehme ich mir nicht so die Zeit zum Nachdenken. Das mache ich dann immer vorher schon, also auch tagelang über irgendwelche Problemchen. Und dann weiß ich schon, wie ich es machen werde. Das ist für mich ganz wichtig. Ich brauche immer solche Ruhephasen in meinem Leben. Also wo ich alleine bin und wo ich mich besinnen kann, wo ich zu mir komme. Ja.
Zur Ruhe kommen, sich auf sich selbst konzentrieren, sich intensiv mit etwas beschäftigen. Das sind die positiven Erfahrungen, die wir machen wollen, wenn wir uns zurückziehen und allein sind.
Ich freue mich wahnsinnig auf deine Lesung.
Ja, also hey.
Volkshochschule Erftstadt in Nordrhein-Westfalen.
Ich weiß bis heute nicht, ob ich introvertiert oder extravertiert bin. Ich weiß es in dem Moment, wenn ich in eine Gruppe tauche. Deshalb wusste ich selbst noch nicht genau, wohin die Reise gehen würde, als ich den Entschluss fasste, dieses Buch zu schreiben.
Die Berliner Autorin und Aktivistin Sarah Diehl liest aus ihrem Buch Die Freiheit, allein zu sein. Eine Ermutigung.
Ich weiß, dass Alleinsein wie eine bewusstseinserweiternde Droge wirken kann. Sie verstärkt den Ist-Zustand. Man kann wahrnehmen, welche Schönheit einen umgibt, muss aber auch begreifen, in welchem Käfig man zumeist steckt. Man kann sich nicht mehr ablenken, sondern muss ehrlich betrachten und sortieren, worin man sich verheddert hat, oder das Grundvertrauen finden, in das man eingebunden ist, um das Unvorhergesehene und Freischwebende auszuhalten oder genießen zu können.
Die Käfige, in denen wir stecken, können unsere ganz persönlichen Ängste sein. Dazu kommen wir später in dieser Folge von Das Wissen. Oder aber die Erwartungen unserer Umgebung. Sarah Diehl setzt sich für Frauenrechte ein und auch in ihrem Buch geht es darum, dass die Gesellschaft Frauen immer noch das für sich Alleinsein, das allein unterwegs sein abspricht.
Genau, und ich denke, dass Frauen auf der einen Seite immer Angst gemacht wird vom Alleinesein, weil angeblich lauert überall ein böser Mensch, der ihnen was antun kann. Also Frauen werden sozusagen in so eine Opferrolle gedrängt, die ihnen den Raum nimmt, alleine zu sein. Und ich glaube, daran sieht man halt schon sehr klar, wie solche Erzählungen funktionieren, um Frauen eben ins Haus zu drängen und Angst zu machen, raus in die Welt zu gehen. So, ne?
Einige Besucherinnen der Lesung erzählen, sie müssten sich als alleinlebende Frauen öfter rechtfertigen.
Also zu sagen, ich lebe alleine, ich habe keinen Mann, ich habe keine Kinder, dann wird man doch eher, so gesellschaftlich betrachtet würde ich mal sagen, eher etwas mitleidig beäugt.
Das ist ja auch genau das Stigma, mit dem sie sich auch in dem Buch befasst. Ne?
Ja.
Die Situation von Frauen, die alleine leben und kinderlos sind.
Es würde was nicht stimmen mit einer Person. Ja? Dann denkt man sich, wie kommt das denn? Irgendwas ist ja wahrscheinlich mit der nicht in Ordnung. Also man kommt tatsächlich in so eine Rechtfertigungssituation.
Wie ist das bei Udos Frau Julia? Sie reist nicht so gern. Das war vielleicht Udos Glück, denn wie wäre es ausgegangen, wenn beide das gleiche Bedürfnis gehabt hätten? Julia sagt, ihr Zuhause sei ihre zweite Haut. Aber wie ihr Mann schätzt sie das Alleinsein. Sie beschreibt, dass auch für sie die ersten Tage des Alleinseins schwierig sind, irgendwie überwunden werden müssen. Aber dann öffne sich ihr eine Freiheit, die wunderbar sei.
Ich bin immer so viel beschäftigt mit mir selber. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Da passiert so viel in mir. Meine Gedanken und meine Gefühle und alle diese Stimmungen und so. Und dann ist es so, dass ich dann das empfinde, wenn jemand anders da ist, dann ist das bei mir ein bisschen blockiert. Also so richtig mich fühlen und machen, wie ich möchte und mich fühlen, kann ich am besten alleine.
Was passiert, wenn wir nicht genug Zeit für uns alleine haben? Generell, aber auch in der Partnerschaft oder der Familie. Die Gruppe von Forscherinnen und Forschern um Robert Coplin stellte sich das Alleinsein als Spiegelbild der Einsamkeit vor und gab dem Phänomen den Namen Aloneliness, das Gegenteil von Loneliness. Es bezeichnet die negativen Gefühle, die man erlebt, wenn man nicht genug Zeit für sich allein hat. Die Symptome seien ähnlich wie die bei Einsamkeit, fanden die Forscher heraus. Niedergeschlagenheit, Stress und sogar Depressionen können entstehen.
Just last year, a researcher in Europe who had asked me for this measure, who studies.
Letztes Jahr hat ein Forscher in Europa, der romantische Beziehungen untersucht, herausgefunden, Menschen in einer Liebesbeziehung, in einer Ehe oder Partnerschaft, die nicht genug Zeit für sich haben, wurden verärgert und hatten aggressive Gefühle gegen ihre Partner. Sie machten ihre Partner dafür verantwortlich, dass sie nicht genug Zeit allein verbringen konnten. Das ist ein anderes Beispiel, wie Alleinsein helfen kann, die Beziehung zu verbessern.
Coplin ist der Meinung, dass Alleinsein zu Unrecht einen schlechten Ruf hat.
Es sollte vollkommen okay sein, wenn deine Freunde Freitagabend mit dir ausgehen wollen, dass du dir keine Ausrede einfallen lassen musst. Es sollte vollkommen akzeptiert und normal sein, zu sagen, heute Abend nicht, ich will ein bisschen Zeit allein verbringen. Es sollte okay sein, dass du zu deinem Partner, deiner Ehefrau, einem Familienmitglied sagst, ich liebe dich, aber ich gehe jetzt mal allein spazieren.
Dass es dem einen leichter fällt, allein zu sein als dem anderen, hängt zum einen mit Persönlichkeitsmerkmalen zusammen. Bin ich ein eher extrovertierter oder ein eher introvertierter Mensch? Brauche ich mehr Kontakte oder weniger, um zufrieden und ausgeglichen zu sein? Die Forschung unterscheidet zwischen Persönlichkeitstypen, die für ihr Wohlbefinden mehr Stimulierung von außen brauchen, und denen, die mehr aus sich selbst herausschöpfen. Zum anderen hat auch die Prägung in der Kindheit einen Einfluss.
Kinder, zumal sehr kleine Kinder, sind natürlich in einer sehr, sehr abhängigen Situation. Sie sind lebensnotwendig darauf angewiesen, dass diese Beziehung trägt und dass diese Beziehung ihnen alles das gibt, was es fürs Leben braucht.
Dr. Tobias Freier ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Direktor an der Oberberg-Parkklinik Wiesbaden-Schlangenbad.
Und im Laufe der Kindheitsentwicklung ist es normalerweise so, dass man sich aus dieser Abhängigkeit lösen kann und lösen muss.
Damit sich ein Kind aus der Abhängigkeit der Eltern lösen kann, muss es eigene, selbstständige Erfahrungen machen können. Ich will aber oder alleine machen, hören Eltern in dieser Entwicklungsphase dann öfter. Dafür braucht das Kind einen sicheren Rückhalt, aber auch die Freiheit, sich auszuprobieren. Dieses Wechselspiel aus Autonomie und Verbundenheit ist besonders im Jugendalter wichtig, wenn Kinder sich emotional von den Eltern lösen und ihren eigenen Weg gehen.
Jetzt gibt es aber Personen, bei denen das nicht gelingt und die ihr Leben lang ja sich in Abhängigkeiten begeben, vielleicht auch aus der Angst heraus, ohne diese sehr, sehr abhängig gestaltete Beziehung nicht leben zu können oder nicht adäquat leben zu können.
Die Psychologie spricht von dependenten Persönlichkeiten. Sie begeben sich unter Umständen in toxische Beziehungen, die ihnen nicht gut tun, aus lauter Bedürfnis nach Nähe. Der Psychologe Erik Erikson hat die Autonomieentwicklung des Menschen in einem Stufenmodell dargestellt. Dieser Prozess ist nicht mit der Kindheit abgeschlossen, sondern zieht sich in die späteren Lebensphasen des Erwachsenenalters. Ungelöste Konflikte, Ängste oder geringes Selbstwertgefühl können diese Entwicklung blockieren. Das Alleinsein fällt dann schwer. Denn manches, mit dem wir uns eigentlich nicht konfrontieren wollen und das wir mit Ablenkung erfolgreich verdrängen können, kommt dann hoch.
Es ist viel, viel schwieriger, das Bewusstwerden intrapsychischer Prozesse zu vermeiden, wenn ich wirklich komplett auf mich alleine zurückgeworfen bin. Wenn alles an Umgebungsreizen, auch an sozialer Interaktion vielleicht ausgeblendet ist, wenn die Möglichkeiten auch über Social Media ausgeblendet sind, wenn ich wirklich nur auf mich alleine angewiesen bin, ist diese Art von Vermeidung, von der wir gerade sprachen, viel, viel schwieriger.
Ich habe ja auch 4 Sommer auf der Alm verbracht und war ganz alleine. Das war richtig krass. Die Herausforderung war, wirklich mit sich selbst zurechtzukommen. Mein Vorgänger, den haben sie rausgeflogen aus diesem Tal, wo ich war, weil der eben Visionen bekommen hat, der kam damit nicht zurecht.
Zwar sei auch für ihn die erste Woche schwierig gewesen, erzählt Udo Halder, hauptsächlich die Trennung von seiner Familie. Das auf sich selbst zurückgeworfen sein, habe ihm jedoch weniger Probleme gemacht. Schon als Kind sei er sich selbst genug gewesen, erzählt er.
Meine Mutter war immer ganz angetan, dass ich so ein Kind war, was man irgendwo hinsetzen konnte, auf den Teppich und mit ein paar Autos, Jens, und da habe ich halt gespielt. Ich habe ja selber Kinder großgezogen, die waren alle sehr unterschiedlich und manche können das, manche nicht und manche muss man ständig bespaßen. Ich war eher so einer, der gerne für sich war.
Wer genügend Zeit für sich allein hat, kann Kreativität entfalten. Ohne Störung oder Beeinflussung von anderen können wir unsere Vorstellungskraft ausleben und in einen Flow geraten. In der Das Wissen-Folge Flow mit Selbstvergessenheit zum Erfolg haben wir das genauer beschrieben. Udo Halder überlegt sich dann, wie er an seinem Häuschen weiterarbeitet, wie er ein technisches Problem löst. Zeitweise alleine arbeiten zu können, erhöht die Kreativität. Forschende in Europa haben das am Beispiel Brainstorming nachgewiesen, sagt der kanadische Psychologe Robert Copland.
And so they did a whole bunch of experiments where they compared brainstorming sessions that were either completely alone.
Sie haben Brainstorming Sessions verglichen, in denen entweder einzeln gearbeitet wurde, ganz in der Gruppe oder abwechselnd, mal allein und mal in der Gruppe. Und diejenigen, die hin und her wechselten, brachten die meisten neuen Ideen hervor. Sie waren am kreativsten. Noch einmal, wenn wir Kreativität entzünden wollen, ja, dann ist es gut, allein zu sein. Aber es ist auch gut, Input von anderen zu bekommen. Wir brauchen beides.
Die Psychologin und Autorin Dr. Ursula Wagner, Geschäftsführerin des Coaching Centers Berlin, kennt diese Ergebnisse. Auch in ihren Karrierecoachings und Seminaren für Führungskräfte geht es darum, wie kreative Prozesse gefördert werden können.
Also vor allen Dingen beklagen sich Menschen bei der Arbeit jetzt bei mir als Coach darüber, dass sie zu wenig ungestörte Zeit haben. Und das sind sowohl jetzt Kolleginnen und Kollegen, die dann was reinfragen oder eben die vielen digitalen Meetings. Und dann auch die Störungen, die wir selbst zulassen, dadurch, dass das Mobilfon neben uns liegt, das Handy, und da Nachrichten aufpoppen. Also da plädiere ich wirklich sehr dafür, dass man sich feste Zeiten setzt, wo dann 25 Minuten mal wirklich ungestört sind und dass man wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, zu sich kommt.
Ursula Wagner beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Alleinsein und Autonomie. 2005 kam ihr Buch »Die Kunst des Alleinseins« heraus. Darin gibt sie Anregungen, wie man trainieren kann, Zeit mit sich allein zu verbringen. Ihr Tipp: sich nicht zu viel auf einmal abverlangen.
Und das fängt an einfach bei einem Abend, wo vielleicht die Familie mal nicht da ist oder man sowieso allein lebt, mal zu sagen, jetzt nehme ich wirklich mal eine halbe Stunde gezielt ein Buch. Spaziergänge allein, das genussvolle Bad oder der Saunabesuch eben auch mal allein. In der Natur zu sein ist wundervoll allein. Und da so wirklich halbe Stunden, eine Stunde, mal sich so Oasenzeiten zu nehmen. Eine ganz wichtige Strategie wäre, Tagebuch zu schreiben, wo man eben auch seine Gedanken aus dem Kopf bekommt.
Allein sein zu können und möglichst schon als junger Mensch die Kompetenzen dafür zu entwickeln, hält sie für extrem wichtig, um ein selbstwirksames Leben führen zu können.
In Situationen von Führung oder in Situationen, die einfach Mut brauchen, weil wir einen Karrieresprung machen, weil wir in eine andere Stadt ziehen, weil wir eine Beziehung beenden oder Freundschaften beenden, dann braucht es ein Stück genau diese Qualität. Ich kann das allein. Ich kann das aushalten, dass ich mit dieser Information allein bleibe und sie nicht teilen kann. Ich kann jetzt damit umgehen, dass ich in eine neue Stadt oder vielleicht sogar in ein neues Land, einen neuen Kontinent gehe. Ich traue mir das zu. Da hat also das Alleinsein können ganz viel auch mit Selbstbewusstsein zu tun.
Ausschlaggebend dafür, ob wir das Alleinsein als etwas Positives empfinden oder als eine Last, ist, ob wir es frei gewählt haben oder hineingestoßen wurden. Die Psychologie spricht von der extrinsischen oder intrinsischen Motivation. Tue ich etwas aus einem Grund, der außerhalb von mir selbst liegt, spricht man von der extrinsischen Motivation. Beispielsweise, wenn jemand plötzlich alleine leben muss, weil der Partner sich getrennt hat oder gestorben ist. Bei der intrinsischen Motivation handeln wir aus einem inneren Grund. Wir tun etwas aus Überzeugung, aus Lust oder Interesse. Was wir tun, hat Bedeutung für uns. Dann können wir leichter vom Alleinsein profitieren. Aber auch das Hineingestoßenwerden könne heilsam sein, findet Sarah Diehl.
Also zum Beispiel gerade nach einer Trennung geht es vielen Leuten auch erstmal schlecht, weil sie diesen Raum des Alleineseins neu für sich gestalten müssen. Aber es kann ja was sehr Gutes daraus erwachsen einfach, ne? Wenn man eben merkt, okay, ich muss jetzt eben auch gestalten, ne? Ich muss jetzt auch daraus was machen. Und auf einmal werde ich halt in diesen Raum reingeschubst und realisiere dann, ich hätte den nie selber gewählt, aber der tut mir eigentlich total gut. Und das braucht vielleicht auch mal eine Weile.
Es geht darum, das Alleinsein nicht passiv zu erdulden, sondern es als eine Chance zu sehen. Als einen Raum, in dem wir keine Kompromisse machen müssen und uns mit unseren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen erfahren können. Aber vielleicht fällt uns gerade das oft so schwer.
Es kann schon sein, dass wir als Gesellschaft insgesamt, nicht nur die psychisch Kranken, so ein bisschen verlernt haben, mit dem eigenen inneren Erleben bewusst und aktiv uns auseinanderzusetzen.
Der Psychiater Tobias Freier vermutet, dass die ganzen Achtsamkeitsübungen, die seit Jahren Hochkonjunktur haben, auf ein Defizit hinweisen. Unsere Unverbundenheit mit uns selbst. Vielen Patienten und Patientinnen falle es unglaublich schwer, überhaupt zu benennen, wie es ihnen gerade wirklich gehe, sagt Freier. In der Therapie arbeite man dann genau daran, sich aktiv mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen und in einer differenzierteren Art darüber zu sprechen.
Und die Hypothese, dass vielleicht die Art und Weise unserer sozialen Interaktionen, die allzeit Verfügbarkeit von Internet, von sozialen Netzwerken und so, uns davon vielleicht sogar ein bisschen weiter weggeführt hat als Gesellschaft, nicht nur die psychisch Kranken, die ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
Klar, wer auf der Wiese liegend immer wieder WhatsApp-Nachrichten checkt oder beim Waldspaziergang telefoniert, wird wahrscheinlich den Moment verpassen, der sich einstellen könnte, würden wir still und ganz Ohr sein. Sarah Diehl beschreibt den Moment so.
Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich alleine bin, wird die Welt fast größer, weil meine Aufmerksamkeit einfach so ungestört ist, ne, und so total verbunden mit allem um mich herum.
Alleinsein können bedeutet Autonomie. Man hat weniger Angst vor Neuem, stellt sich leichter Herausforderungen. Gut, wer das in jungen Jahren erlebt und gelernt hat. Udo Halder kann so gut allein mit sich sein, dass er für immer auf der Alm bleiben könnte, erzählt er.
Da war ich so bei mir, ich wollte überhaupt keine Menschen mehr sehen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, mein ganzes Leben so zu verbringen. Nur, ich glaube, ich würde dann eigen werden und irgendwann nicht mehr zurückfinden in die Gesellschaft. Ich glaube, da passiert dann schon was mit dir, dass es echt schwierig wird, irgendwie noch mit Menschen zu kommunizieren. Und irgendwann verpasst du den Anschluss und das wollte ich irgendwie dann nicht. Das war mir dann zu extrem, ja.
Auch der kanadische Psychologe Robert Copland, der das Alleinsein erforscht, meint, auf die richtige Balance kommt es an. Genauso wenig, wie es gut ist, sich zu oft abzusondern, ist es schlecht, zu wenig Zeit allein zu verbringen.
Es gibt eine Reihe von Studien, die besagen, an Tagen, an denen wir ein bisschen mehr Zeit allein verbringen als gewöhnlich, haben wir mehr positive und genussvolle Beziehungen an diesem Tag und auch noch am nächsten. Es gibt den Carry-Over-Effekt. Verbring ein bisschen Zeit allein, sammle dich und du wirst dich glücklicher fühlen und die Interaktionen mit anderen Menschen positiver empfinden.
Wer sich regelmäßig Zeit für sich allein nimmt, ist also keineswegs egoistisch, sondern tut auch etwas für andere. Denn wenn wir uns zurückziehen, um Kraft zu tanken und Erlebtes zu reflektieren, können wir uns wieder leichter öffnen und für andere da sein. Aber wie viel Zeit ein Mensch für sich allein braucht, ist ganz unterschiedlich.
Das Wissen. Allein sein können. Kompetenz für ein selbstwirksames Leben. Autorin und Sprecherin Jeanette Schindler. Redaktion Sonja Striegel.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.